Jesus Christus, wir kennen es, wir schätzen es, wir lieben es, diese Vielfalt, die du in unsere Gemeinde hineingelegt hast, und wir danken dir dafür. Auch für all das, was wir jetzt schon so miterlebt haben, wo wir Teil gewesen sind, auch Teil dieses Lobpreises, der dir die Ehre gibt. Und jetzt wollen wir uns nochmal öffnen für dich, für dein Wort und für diesen Blick in dein Reich und wie man darin lebt und was darin wichtig ist. Amen. Heute geht es um die dritte Einheit unserer Predigtreihe zum Beweger. Gemeint ist Jesus, um den es geht. Und er hat Menschen zu seinen Schülern, zu seinen Jüngern gemacht, die er bewegt hat und die sich haben bewegen lassen. Wir haben entdeckt, Jesus hat den Himmel sozusagen auf die Erde gebracht, hat da die Türen geöffnet und hat Menschen irgendwie auch in Faszination gebracht, wenn sie ihm und dem Reich Gottes begegnet sind. Und es wird von den Jüngern, auch als Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, sondern schon in das Reich, in das unsichtbare Reich seines himmlischen Vaters gegangen ist, werden die Jünger immer noch Jünger genannt. Und es gibt dann noch einen Zusatz in der Apostelgeschichte. Und man ist dann überrascht, dass es dann heißt, das sind die des neuen Weges. Also offensichtlich sind die Jünger Jesus immer noch nachgefolgt, obwohl er schon nicht mehr sichtbar bei ihnen war, und sind diesen Weg mit Jesus weitergegangen. Diese Dynamik spiegelt das Bild, das Werbebild auf und für unsere Predigtreihe wider. Und ich weiß nicht, wie das geht. Auf mich macht das so den Eindruck, das ist so da werden die sportlichen Typen angesprochen. Also ich weiß nicht, ob du mal auf Snowboard gestanden hast. Mein Kollege Jan-Carsten Grämer hat ja letzte Woche davon geschwärmt. Ich stand zweimal in meinem Leben drauf. Ich habe mich zweimal böse gelegt. Das war's. Und vielleicht geht's dir ähnlich und du sagst, das ist schon eher so ein Bild, das mich jetzt nicht aus der Reserve lockt, sondern das mir so ein bisschen Angst macht, so nach dem Motto, Gemach, Gemach. In der Ruhe liegt die Kraft, Sport ist Mord. Manuel Neuer lässt grüßen. Aber interessant ist tatsächlich, dass dieser Jesus uns bewegen will. Und dass ein Christsein von Dynamik, von Wachstum gekennzeichnet ist und von Veränderung und nicht von Stillstand und Stagnation. Das heißt, immer wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass es um eine Bewegung geht, um eine Dynamik. Und das schauen wir uns heute noch mal ein bisschen näher an und kommen dann auch noch mal so auf ein Problem zurück, das ich manchmal so empfinde, dass Christen so den Eindruck haben, ich habe mich bekehrt und jetzt warte ich auf den Himmel. Und irgendwie gucke ich mal, dass ich die Zwischenzeit einigermaßen anständig rumkriege. Aber dieser Stillstand, der hier so ein bisschen symbolisiert wird mit diesem Bild, ist nicht das, was die Bibel sich vorstellt von einem Leben als Christ. Vor allen Dingen, dieses Uhrwerk will weiterarbeiten, der Beweger will etwas bewegen, aber irgendwie ist da was zum Stillstand gekommen. Und die Predigtreihe möchte dich einladen, wenn du das bei dir empfindest, dass da etwas ins Stocken geraten ist, dich da neu bewegen zu lassen, vielleicht auch aus einer Lethargie in deinem Leben mit Jesus herauszuholen und in eine neue Dynamik hineinzukommen. In den letzten zwei Wochen ging es um das Thema gemeinsam nachfolgen. Nachfolge wozu? Das Geheimnis der Nachfolge. Und heute geht es um das Leben im Reich Gottes, und zwar speziell um die Werte, die es im Reich Gottes gibt. Werte des Reiches Gottes. Ich habe einmal ein paar Dinge notiert, über die ich mit euch nachdenken möchte. Das eine, wie komme ich eigentlich in das Reich Gottes? Da müssen wir uns kurz Gedanken drüber machen, weil das ja das Wesentliche an dieser ganzen Sache ist. Dann vom Himmel her leben, das neue Betriebssystem, Werte des Reiches Gottes. Wir werden uns einige Werte konkret anschauen und dann die richtigen Prioritäten setzen. Ich habe es vorhin angedeutet, viele Christen haben so eine Stagnation in ihrem Leben drin. Sie sind zum Glauben gekommen und irgendwie geht es nicht weiter. Es gibt so auch kaum oder wenig Hoffnung, die sie für diese Welt haben. Also ich komme immer mal wieder ins Gespräch mit Christen, nicht in unserer Gemeinde, ihr seid nicht auf diesem Weg, denke ich, hoffe ich, die sagen, für diese Erde gibt es keine Hoffnung. Diese Erde ist in Sünde gefallen und von der Sünde wird sie ruiniert. Diese Erde wird untergehen, unsere Hoffnung bezieht sich allein auf den Himmel. Und darauf warte ich. So nach dem Motto, ich bin zum Glauben gekommen und von da an warte ich jetzt auf den Himmel. N.T. Wright hat ein dickes Buch darüber geschrieben, das ich übrigens sehr empfehle, Glaube und dann. Er setzt sich genau mit dieser Problematik auseinander, dass da Stillstand ist und dass da keine Dynamik mehr im Leben drin ist. So nach dem Motto, ich versuche die Zwischenzeit zwischen jetzt Bekehrung und dem Himmel irgendwie einigermaßen anständig rumzukriegen. Jesus zeichnet aber ein völlig anderes Bild, wenn er vom Reich Gottes redet. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir das aufnehmen. Wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dann spricht er davon, dass der Himmel auf die Erde kommt. Dann geht es ihm darum, dass etwas an Dynamik passiert in unserem Leben, das uns in Bewegung bringt und auch in eine Umkehr hineinbringt. Und diese Umkehr, mit der startet er sozusagen seinen ersten öffentlichen Auftritt. Er predigt, das hat Jan Carsten im letzten Sonntag schon deutlich gemacht, mit seiner ersten Predigt nur einen Satz, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich bin meine Frau und ich, mit unseren Enkelkindern in einem Maislabyrinth gewesen im Herbst letzten Jahres. Ich habe es in unserer Spätlese schon erzählt, ich habe Labyrinths gehasst. Ich bin nie in ein Labyrinth hineingegangen, weil ich dachte, irgendwann wirst du da nicht mehr rauskommen. Und dann finden sie 100 Jahre später da ein Knochengerüst. Da sind wir wieder bei den Knochen. Ja. Verhungert und am Ende. Und jetzt waren es unsere Enkelkinder, die sagten, na, wir wollen aber mal dahin gehen. Und wir sind dann hingefahren und hoffentlich kommen wir da wieder raus. Ich habe mir extra gemerkt, wo ist die Straße, die konnte ich nämlich hören. Dann konnte ich hatte ich ein bisschen eine Orientierung. Aber wisst ihr, was am meisten Spaß gemacht hat in diesem Feld? Wenn wir in der Sackgasse waren und wir mussten umkehren. Das war das Schönste. Jetzt wiederum andere Richtung. Und die zwei Jungs hatten ihren Spaß und der Opa hinterher und die Oma. Und irgendwann haben wir es dann auch geschafft und waren raus. Umkehr ist etwas Wunderschönes. Wir hatten richtig Spaß dabei. Und das ist das, wozu Jesus einlädt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist ein Grund der Freude. Kehrt um, richtet euch auf dieses Reich Gottes aus. Deshalb hier nochmal dieser Vers aus Matthäus 4. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann kommt eine Dynamik hinein, weil das Himmelreich nicht etwas ist, was auf uns wartet, später mal, wenn wir gestorben sind, sondern der Himmel bewegt sich sozusagen auf uns zu. Und das ist etwas, was Jesus immer wieder versucht zu beschreiben. Der Himmel ist nicht etwas Jenseitiges, sondern da, wo Jesus ist, ist der Himmel hier auf der Erde erfahrbar. Und da, wo Menschen ihm nachfolgen, da ist etwas spürbar von dem Reich Gottes. Und deshalb dieser Punkt vom Himmel her denken und leben. In schönen Geschichten hat Jesus das versucht zu beschreiben. Er spricht einmal von einem Samenkorn, einem Senfkorn, das man in die Erde legt und daraus wird ein großer Strauch und die Vögel nisten unter dem Himmel darin. Und er macht deutlich, so ist das mit dem Reich Gottes. Es fängt ganz klein an, aber dann wächst es. Oder wie eine Frau, die ein bisschen Sauerteig in den großen Teig mischt und dann am Ende ist der ganze Teig mit Sauerteig durchsetzt. Und sagt Jesus, so müsst ihr, diese Dynamik müsst ihr im Blick haben, wenn wir vom Reich Gottes reden. Das ist nicht nur ein Reich oder das ist nicht vorstellbar wie ein Reich, wo man sagt, das sind feste Grenzen, abgeschlossen, man kann es auf der Karte irgendwie, auf der Landkarte wahrnehmen und sehen. Es geht um ein Reich, das vom Himmel her sozusagen auf unsere Erde kommt und uns und diese Erde prägt. Und Jesus macht deutlich, es ist wichtig, dass euch das klar ist. Denn Jesus dachte nicht von der Erde her, Jesus dachte vom Himmel her und hat vom Himmel her gelebt. Und dazu lädt er seine Nachfolger ein. Wir sind so auf unsere Erde fixiert und kommen dann natürlich auch zu entsprechenden Sätzen. Wir sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Oder wie du mir, so ich dir. Und Jesus wagt einen anderen Blick. Er ist zu Hause sozusagen im Reich Gottes, im Himmelreich. Und von da aus lebt er, von da aus nimmt er die Impulse, von da aus nimmt er die Kraft und die Veränderung. Und so beschreibt er das Reich Gottes. Und deshalb sagt er auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Damit will er aber nicht sagen, dass sein Reich mit dieser Welt nichts zu tun hat. Es hat sehr wohl was mit dieser Welt zu tun, denn es will diese Welt durchdringen, verändern und die Menschen, die darin leben. Das Reich Gottes hat also Auswirkungen auf unser Leben, auf diese Welt. Und besonders deutlich spricht Jesus vom Reich Gottes in der Bergpredigt. Da spricht Jesus darüber, welche Verhaltensweisen denn zum Reich Gottes gehören, wenn man seine Werte aus dem Himmel herausnimmt. Und seine Bergpredigt ist von einer großen Dynamik durchzogen und beschreibt die Richtung, in die es geht. Eben nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, der Gedanke ist verwurzelt im Himmel, so ich dir. Und die Worte, die dann in der Bergpredigt Matthäus 5, 6, 7 folgen, die sind radikal. Und sie sind deshalb radikal, weil Jesus von der Wurzel her, von der Radix her denkt, vom Himmel her. Das alles kannst du allerdings nur entdecken, wenn es eine Voraussetzung in deinem Leben gibt, nämlich wenn du umkehrst, wenn du diese Einladung Jesu, Teil des Reiches Gottes zu werden, wahrnimmst. Wenn du diese Einladung, die Jesus ausspricht, komm zu mir, vertrau dich mir an, annimmst. Wenn du das nicht tust, das heißt, wenn du, sagen wir mal, außerhalb dieses Reiches Gottes stehst, dann hörst du nur, ich muss, ich darf nicht, ich soll auch noch meine andere Backe hinhalten und Wange hinhalten. Das heißt, du erlebst nur Ansprüche, Forderungen, Gebote und Verbote. Das ändert sich in dem Augenblick, wo du Teil des Reiches Gottes wirst. Du hörst plötzlich mit völlig anderen Ohren. Du siehst das mit ganz anderen Augen an. Deshalb ist das Jesus so wichtig, wenn er vom Reich Gottes redet, dass diese Einladung ausgesprochen ist und Menschen überhaupt kapieren, wovon er da redet. Und Jesus sagt, du wirst das Reich Gottes nur empfangen können, wenn du es empfängst wie ein Kind. Das heißt, wenn du mit leeren Händen sozusagen dastehst und sagst, ich lasse mich beschenken und freue mich über dieses Geschenk, das Jesus mir macht. Und wenn du eintrittst in dieses Reich Gottes, wenn du in diese Beziehung zu Jesus einsteigst, dann verändert sich etwas Grundlegendes in deinem Leben. Paulus spricht von einer neuen Kreatur, von einer neuen Schöpfung. Du bist von Neuem geboren, da spürt man diese Dynamik und was sich da alles verändert an dieser Stelle. Und in dem Augenblick wirst du von Gott adoptiert, du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Das ist deine neue Identität. Und deshalb lebst du mit diesem Gott und denkst von ihm her und lebst mit ihm. Und das wirkt sich in deinem Leben hier aus. Und jetzt geht es darum zu lernen, wie ein Kind Gottes lebt. Wie es vom Himmel her denkt und wie es dann auf dieser Erde es umsetzt. Jemand hat es einmal versucht, so zu erklären. Es ist so, als würdest du einen spitzen, super neuen Computer bekommen. Sagen wir mal einen Quantencomputer. Gibt es, glaube ich, noch nicht. Doch den ersten gibt es, glaube ich. Aber der ist noch zu fehlerhaft. Also so ein Supercomputer mit einem super neuen Betriebssystem. Und das ist wirklich ein Quantensprung. Du sagst, wow, was ich mit diesem Computer alles machen kann. Und mit diesem neuen Betriebssystem. Das Problem ist nur, du bist es nicht gewöhnt. Du hast dich noch nicht eingelesen, du hast es noch nicht ausprobiert. Das heißt, du spielst immer noch Pac-Man damit. Das heißt, du bist immer noch bei Windows 7, keine Ahnung, oder im DOS-System drin und arbeitest mit dem, was du gelernt hast. Und die Herausforderung besteht nun darin, sich auf dieses neue Betriebssystem einzulassen, auf den Heiligen Geist, den Gott dir gibt und der dich anleitet, in diesem neuen Betriebssystem, mit diesem neuen Computer zu arbeiten und zu leben. Das war jetzt für die Technikfreaks, damit ihr wisst oder versteht oder eine Ahnung bekommt, worum es geht, wenn es ums Reich Gottes geht. Also, es geht darum, das Neue zu lernen. Und deshalb sagt Jesus, kehr um. Und lerne die Kernwerte und die Werte des Reiches Gottes kennen. Und der Kernwert des Reiches Gottes, den entdecken wir in Matthäus 22. Da wird nach dem größten Gebot gefragt. Und wenn du außerhalb dieses Reiches Gottes lebst, dann sagst du, oh weh, Gott lieben von ganzem Herzen, was für ein Stress. Und dann auch noch mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Gemüt, dann geht es ja auch noch weiter. Und deine Nächsten wie dich selbst. Und du hörst nur Anforderungen ohne Ende. Wenn du im Reich Gottes bist, hörst du das völlig anders. Mit ganz anderen Ohren. Da schreibt zum Beispiel Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, diese Liebe Gottes erfüllt uns in dem Augenblick, wo wir eintreten in dieses Reich Gottes. Du bist erfüllt vom Reich Gottes. Jesus sagt mal, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das heißt, diese Liebe quillt sozusagen aus dich heraus, wenn man mal in diesem Bild bleiben will. Und du hörst es plötzlich anders und du spürst die Einladung und die Dynamik, die da drin ist, in diesem Kernwert, um den es geht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du spürst, ich kann es ja gar nicht mehr anders. Denn seine Liebe erfüllt mich so tief, so klar. Auch wenn ich sie manchmal nicht spüre, ist sie doch da und ist in mein Herz ausgegossen und prägt mich und mein Leben. Und dann verändert sich etwas. Und Jesus ist, ich habe es angedeutet, ziemlich radikal in den Änderungen und Veränderungen, die damit zusammenhängen, ob ich meine Wurzeln auf der Erde habe oder ob ich meine Wurzeln im Himmel habe. Ob ich auf der Erde zu Hause bin oder ob ich im Himmel zu Hause bin. Und ich habe einmal versucht, die Seligpreisungen einander gegenüberzustellen, damit ihr so ein kleines Gespür dafür bekommt, wo die krassen Unterschiede sind. Da sagt Jesus, selig sind, die da geistlich arm sind. Das heißt, die jetzt in ihrer Frömmigkeit nicht groß was vorzuweisen haben, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der versetzt sie in den Himmel. Die, die nicht groß etwas vorweisen können vor Gott. Demgegenüber, selig sind, die reich sind, denn ihnen gehört die Welt. Man kann es vielleicht auch noch anders gegenüberstellen. Also nagelt mich jetzt nicht fest, dass das genau das andere Pendant ist. Aber es gibt so ein Gespür dafür. Das ist schon ordentlich verschieden voneinander. Oder selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ein Wert im Reich Gottes hilft, das Leid nochmal mit einer anderen, aus einer anderen Sicht anzuschauen, weil Trost ein großer Wert im Reich Gottes ist. Wenn ihr einmal schaut, wie häufig im Alten und im Neuen Testament von Trost die Rede ist, der von Gott ausgeht in unserem Leben, lässt einen anderen Blick auf das Leid zu. Demgegenüber selig, denen kein Leid zustößt, denn die leben glücklich. Das ist schon krass, was das für ein Unterschied ist. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Demgegenüber selig sind die Rücksichtslosen, denn sie werden sich durchsetzen. Sanftmut als ein Wert im Reich Gottes, der gelebt werden und umgesetzt werden will, wenn ich meine Gedanken, meine Wurzeln im Himmel habe. Selig sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gott wird sie einmal satt machen. Und demgegenüber selig sind die Egoisten, denn die werden sich die Gerechtigkeit selbst zurechtbasteln. Bisschen salopp formuliert. Ein Kernwert ist Gerechtigkeit Gottes, die darin besteht, dass er mich liebt und annimmt, so wie ich bin. Dem Sünder in die Arme läuft und sagst, du gehörst zu mir. Oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und demgegenüber selig sind die Hartherzigen, die Unnachgiebigen, denn sie werden stark sein. Barmherzigkeit, ein starker Wert im Reich Gottes. Und wenn es darum geht, im Reich Gottes zu leben und es hier auf dieser Erde zu leben, dann hat das ganz viel mit barmherzigem Umgang zu tun miteinander. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und demgegenüber selig die frei von Moralzwängen sind, denn sie werden das Leben genießen. Wahrzunehmen, es lohnt sich, mit seinem Herzen ganz nah bei Gott zu sein und zu entdecken, ich werde etwas von ihm wahrnehmen. Und selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich habe es mal krass formuliert, selig sind die Kriegstreiber, denn sie werden von den Konflikten profitieren. Es gäbe noch andere Gegenüberstellungen an dieser Stelle. Was ist das, dass Jesus den Friedensstiftern etwas mitgibt, die manchmal zwischen allen Stühlen sitzen? Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und selig, die sich um Gerechtigkeit nicht scheren, denn sie werden die Welt prägen. Gerechtigkeit als ein starkes Motiv und ein starker Wert im Reich Gottes. Ihr bekommt so einen kleinen Einblick in die Werte. Und klar, ich habe es ein bisschen schwarz-weiß gemalt, aber ihr nehmt, glaube ich, vom Gefühl her alleine schon wahr, was das für Unterschiede sind. Und dann spitzt Jesus das in den Antithesen noch einmal zu im Matthäus-Evangelium. Da sagt er, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm die linke auch hin. Wir würden das vielleicht heute als Provokation deuten. Na, da kannst du auch nochmal hinhauen. Eigentlich geht es um Deeskalation. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessiert, dann gib ihm den Mantel noch dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Was für eine andere Art zu leben und zu denken, die Jesus hier beschreibt. Oder Matthäus 5, 43. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmensch, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Also als Menschen, die im Himmel zu Hause sind. Um das leben zu können, braucht es eine klare Priorität in meinem Leben und in deinem Leben. Nämlich die Priorität Jesus first. Sein Reich Gottes über allem. Und das ist so ein Motto, das mich persönlich und meine Frau begleitet. Seit meinem Theologiestudium ist es ein Vers, der bei mir immer im Arbeitszimmer hängt, auch hier in Würzburg. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sucht es zuerst. Lasst das euer Herzensanliegen sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere, was Jesus dann benennt mit Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, was sonst so einen Großteil unserer Lebenssorge einnimmt, zufallen. Nun könnte man meinen, wenn man diesen Vers liest, dass es darum geht, dass jetzt alle Pastorinnen und Pastoren oder Missionare werden. Aber das ist nicht von Jesus gemeint. Es geht darum, dass er sagt, komm, tritt ein ins Reich Gottes und lebe vom Himmel her. Von daher nimm deine Werte und von daher setz das um, was im Himmel gilt. Das ist die Einladung an dich und an mich heute Morgen, Bürger des Himmelreichs zu werden oder zu sein und diese Dynamik zu leben, den Himmel hineinkommen zu lassen in unseren Alltag, in mein Leben hinein. Und da gebe ich dir so einen kleinen Augenblick der Stille mit einer Frage mit. Und vielleicht bist du in Gedanken so an dem ein oder anderen Punkt, der ein oder anderen Gegenüberstellung oder Antithese, wo du sagst, boah, das ist etwas, wo ich gerade dran bin, wo ich den Eindruck habe, da fordert Jesus mich heraus, etwas von dieser Dynamik aufzunehmen. Wo lernst du gerade einen Wert des Himmelreichs umzusetzen?